Ja, ich grüße euch alle, ihr Heiligen und Geliebten in dem Herrn Jesus Christus. Das ist euer Titel und was Kleineres kann ich euch nicht sagen. Ihr seid die Heiligen und die Geliebten. Ich habe so überlegt, als der Manasse gesagt hat, herzlich willkommen zum Wortgottesdienst. Es geht um sein Wort, nicht um mein Wort, sondern um sein Wort. Und in seinem Wort ist die Fülle der Wahrheit, in seinem Wort ist die Fülle der Gottheit. Und je länger ich mich mit seinem Wort beschäftige, ich habe neulich mal nachgerechnet, ich habe jetzt an Silvester mein 50-Jähriges. Und da freue ich mich drauf. Das ist meine Silberhochzeit mit Jesus. Oder Goldhochzeit? Gold! Gold! Hey! Super! Ja, seit ungefähr 30 Jahren sind wir hier in der Gemeinde JMS mit unserer Familie. Wir sind vor 4-5 Jahren umgezogen, haben Gott nochmal ganz neu gefragt, wo ist unser Platz in der Zukunft? Und da gab es eine sehr konkrete Platzanweisung. Und das hat auch bedeutet, dass wir uns gemeindemäßig jetzt in eine kleine Baptistengemeinde in Sindelfingen investieren. Von meiner Sorte gibt es bei JMS viele. Nicht ganz gleich, aber ähnlich. Ähnlich vollmächtig, ähnlich glaubensvoll. Und dort, wo wir jetzt sind, gibt es wenige, die ähnlich sind wie ich. Und ich habe so gespürt mit der Erika gemeinsam, dass wir in diese Gemeinde investieren sollen und wir tun das mit großer Freude, in großem Segen und auch in freundschaftlicher Übereinstimmung mit den Pastoren. Also, deswegen freue ich mich aber ganz besonders, heute hier in meiner Heimatgemeinde zu sprechen. Und diese Heimatgemeinde wird immer meine Heimatgemeinde sein und ihr wird immer meine Liebe gehören. Nicht dieser Gemeinde, nicht diesem Verein, sondern den Menschen, die diesen Laden hier darstellen, euch also. Ja, es ist ungefähr ein Jahr her, da gab es hier einen Bibelkurs mit dem Farhan. Einige von euch nicken, die waren dabei. Schade, dass nicht alle dabei waren. Der Platz wäre allerdings dann auch ein bisschen knapp geworden. Es wird jetzt im Herbst, ich glaube Oktober oder November, wiederholt. Ich kann euch nur motivieren, nehmt das wahr. Ich habe vorhin gesagt, fast 50 Jahre bin ich mit der Bibel unterwegs, mit dem Geist Gottes erfüllt. Ich habe beim Farhan nochmal neu gelernt. Und er hat uns so angeleitet und hat gesagt, wenn ihr einen Text lest, stellt immer die W-Fragen. Also, wer sagt was zu wem und wann und warum und zu welchem Zweck? Und was hat es für Konsequenzen? Und in welcher Zeit wurde es gesagt? Zu welcher Menschengruppe wurde es gesagt? Dann habe ich so zugehört, habe ich gedacht, weiß ich doch alles. Wir hatten damals entschieden, mit unserem kompletten Hauskreis aus Simmersfeld dabei zu sein. Und vielleicht kennt ihr das. Ihr hört irgendwas und dann sagt euer Hirn, weißt du doch schon alles. Und in dem Moment, wo ich das so dachte, war das so, wie wenn der Geist Gottes sagt, Schnauze halten, zuhören. Und manchmal muss ich so mit meinem Kopf umgehen, auch mit meinen Gedanken, dass ich sage, Schnauze halten, zuhören, was der Herr sagt. Weil es da immer zwei Instanzen gibt. Mein Verstand und das, was der Herr sagt, das stimmt ganz selten überein. Also, was habe ich aus diesem Bibelkurs mitgenommen? Zunächst einige schockierende Wahrheiten. Alles, was wir glauben, was wir praktizieren, auch was wir verkündigen, das muss sich am Wort Gottes messen lassen. Denkt ihr, naja, gut, das ist ja jetzt nichts Neues. Aber was bedeutet das? Die Bibel sagt, alle Schrift, das Alte und das Neue Testament sind von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre. Und das stimmt auch heute noch. Und das wird auch in Ewigkeit nicht anders. aber es ist ein Unterschied, ob ich etwas lese, was den Söhnen Jakobs geschrieben ist, oder etwas, das den Heiligen und Geliebten in Christus geschrieben ist. Und wenn wir das nicht unterscheiden, dann gibt es Probleme. Ich sage euch ein Beispiel. Wenn wir hören Maleachi 3, sehr bekannte Bibelstelle, wird in den Freikirchen auch häufig zitiert, da heißt es, wir sollen den Zehnten voll in das Haus Gottes bringen und dann sollen wir Gott prüfen, ob er nicht die Schleusen des Himmels öffnet und Segen herabfließen lässt, die Fülle. Und daraus hat sich so ein bisschen die Praxis ergeben, dass wir den Zehnten in die Gemeinde geben. Das ist eine gute Praxis. Aber wenn ihr meint, ihr gebt den Zehnten, damit Gott euch segnet, dann habt ihr was falsch verstanden. Ich habe das schon mal gesagt, aber ich wiederhole das gern, weil das mir wichtig ist. Im Alten Bund haben die gläubigen Juden den zehnten Teil ihres Einkommens Gott gegeben und haben mit den anderen 90% gemacht, was sie wollten. Im Neuen Bund, ihr Lieben, gehört alles dem Herrn. Wir, unsere Familie, unsere Fahrzeuge, unsere Wohnung, alles. Und dann prüfen wir gemeinsam mit Jesus, was ist für mich und was ist für ihn. Und nicht so wie der Rabbi, der immer, nachdem das Opfer eingesammelt wurde, die Geldscheine hochgeworfen hat, nach dem Motto, das, was oben bleibt, gehört dem Herrn und das, was runterfällt, das darf ich für mich nehmen. Dann hat er was falsch verstanden. Ja, wir müssen uns auch bewusst sein, ich wiederhole nochmal, alles, was in der Schrift niedergeschrieben ist, im Alten und im Neuen Testament, ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre. Wenn wir etwas über Abraham lesen, dann ist er ein Typus für den neuen Mensch, aber er war noch nicht der Wiedergeborene, er war noch nicht die neue Schöpfung. Und das müssen wir wissen. Und Mose war ein demütiger und ein gottesfürchtiger Mann, aber er war nicht wiedergeboren. Auf Saul, auf David, wir lesen das im Alten Testament, war immer wieder zeitweilig der Geist Gottes. Und die haben unter dem Geist Gottes auch teilweise gewirkt und Dinge getan. Bei den Propheten war es genauso. Aber es war nicht so wie im Neuen Bund, dass der Geist in ihnen beständig wohnte. Sie waren noch nicht Teil der neuen Schöpfung. Und wenn wir nicht zwischen dem Alten und dem Neuen Bund unterscheiden, geraten wir in geistliche Verwirrung. Ich sage euch noch ein Beispiel. Als die Pharisäer beobachtet haben, dass Jesus gerne gegessen und getrunken hat, und die Jünger haben da mitgemacht, dann fragen sie die Jünger, sie haben nicht Jesus gefragt, sie fragen die Jünger, warum fastet dein Meister nicht? Und die Jünger des Johannes, die fasten doch auch. Und ihr fastet nicht. Und Jesus hört das und gibt ihnen eine entsprechende Antwort. Weil das Fasten im Alten Bund war etwas völlig anderes als das Fasten im Neuen Bund. Im Alten Bund, da liefen die rum in Sack gekleidet mit Asche auf dem Haupt. Wisst ihr, Asche bedeutet, oder Erde bedeutet immer, ich bin Staub. Und ich werde wieder zu Staub und ich demütige mich vor Gott. Und das war ein Bild, ein Zeichen der Demütigung und der Unterordnung. Und da hat manchmal ein ganzes Volk gefastet und gebetet. Damals, als dieser König, du wirst es auswendig wissen, das Volk Israel umbringen wollte, dann kam die Esther und hat zum Mordechai gesagt, rufe ein Fasten aus. Und dann hat das ganze Volk gefastet und dieses drohende Gericht ist an ihnen vorbeigegangen. Ja, und als es um dieses Fasten ging, sagt Jesus ein sehr interessantes Wort. Er sagt, man setzt keinen neuen Flicken auf ein altes Kleid, weil das hält nicht. Dann wird das alte Kleid zerreißen und der Flicken zerreißen und alles ist kaputt. Und man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche. Das ist ein Bild der damaligen Zeit. Die hatten solche gereinigten Därme von Tieren und da haben sie ihren Wein reingefüllt. Und diese Därme waren elastisch. Das waren die damaligen Schläuche und die haben nachgegeben, wenn der Wein gegärt hat. Und dann sagt er, wenn ihr neuen Wein in alte Schläuche gießt, dann werden die Schläuche zerreißen und der Wein wird verschüttet und alles ist kaputt. Und deswegen gießt neuen Wein in neue Schläuche. Jetzt haben wir ja weder mit Schläuchen noch mit Wein irgendwas zu tun. Deswegen müssen wir uns ja fragen, was bedeutet es für uns? Für uns bedeutet es, dass wir nicht den Geist Gottes empfangen und den in ein altes System reinpressen. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Oder was das Bild von Jesus hier sagen will? Ein weiterer Punkt, der mir bei dieser Recherche aufgefallen ist mit diesen W-Fragen, war der, dass ich gesagt habe, warum tat Jesus so viele massive Zeichen in der Zeit, wo er auf der Erde war? Und warum hat es nach seiner Auferstehung nachgelassen? Die Frage darf man sich stellen. Ich bin einer, der mit ganzem Herzen an göttliche Heilung glaubt. Da braucht mir keiner etwas zu erklären. Aber wir sehen, dass in dieser Massivität, wie Jesus unterwegs war und Kranke geheilt hat, Dämonen ausgetrieben hat, Blindgeborene wurden sehend. Und die Leute haben sich angeschaut und haben gesagt, hat man je ein solches Zeichen in Israel gesehen? Seit Menschengedenken wissen wir nicht, dass sowas jemals geschehen ist. Und diese drei Dinge, Blindgeborene sehen, Dämonen werden ausgetrieben, ohne dass ein Betroffener sprechen kann. Blindgeborene sehen und Dämonen werden ausgetrieben, Aussätzige werden rein. Das sind die drei messianischen Zeichen, die schon in den Propheten vorhergesagt waren. Das heißt, Jesus hat durch diese drei Zeichen legitimiert, ich bin der Messias. Und immer wenn sowas passiert ist, haben sich die Leute angeguckt und haben gesagt, ist er vielleicht der Messias? Könnte es sein, dass das der Messias ist? Und dann haben die Leute sich angeguckt und haben gesagt, der Zimmermann Sohn aus Nazareth kann nicht sein. Aus Nazareth ist noch nie was Vernünftiges gekommen. Also, da kommen auch die Jünger des Johannes, als der im Gefängnis war, und fragen Jesus, bist du der, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Was sagt Jesus ihnen? Er sagt nicht, ich bin's. Er sagt, geht zurück zu dem Johannes und sagt ihm, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und den Armen und Gebundenen wird das Reich Gottes verkündigt. Das sind die messianischen Zeichen. Ich möchte anhand von einem Beispiel deutlich machen, was ich heute so in die Mitte stellen will. Mein Thema heißt ja erhörliches Gebet. Habe ich euch noch nicht verraten, aber jetzt komme ich da drauf. Erhörliches Gebet, also die Frage, wie bete ich und wie weiß ich, dass ich erhört werde? Wenn wir beten, so nach dem Motto, mal schauen, ob es funktioniert, haben wir etwas nicht verstanden. Erhörliches Gebet ist etwas ganz anderes. Habe ich erst in den letzten Jahren gelernt. Was bedeutet das? Ich denke, wir können das heute sehr gut herausarbeiten. Ich mache es mal in einem Bild deutlich, wenn es um Krankenheilung geht. Ich habe schon viel auch über Krankenheilung gepredigt und einiges von dem, was ich früher gepredigt habe, würde ich heute nicht mehr wiederholen. Also man entwickelt sich, wenn man tiefer in die Schrift einsteigt. Ich steige ein in Lukas Kapitel 9 und ich würde bitten, dass die Erika das liest, dass ihr auch mal eine andere Stimme hört. Im Übrigen ist es immer ein Segen, wenn man nicht selber nur liest, sondern hören kann, was das Wort Gottes sagt. Deswegen genieße ich das immer, wenn die Erika liest und ihr dürft es heute auch genießen.
Als er aber die 12 zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Und er sprach zu ihnen, nehmt nichts mit auf den Weg, weder Stab, noch Tasche, noch Brot, noch Geld, noch soll jemand zwei Unterkleider haben.
Soweit das Reden Jesu in Lukas Kapitel 9. Nun kommt Lukas Kapitel 22. Hört mal zu.
Und er sprach zu ihnen, als ich euch ohne Börse und Tasche und Sandalen sandte, mangelte es euch wohl an etwas? Sie aber sagten, nichts. Er sprach nun zu ihnen, aber jetzt sage ich euch, wer eine Börse hat, der nehme sie, und ebenso eine Tasche.
Ja, dann gibt es Kritiker, die sagen, die Bibel widerspricht sich. Und ich sage euch, nein, sondern Jesus hat den Jüngern eine Anweisung gegeben und hat sie am Ende seiner Wirksamkeit durch eine andere Anweisung korrigiert oder ersetzt. Und für mich gilt immer das, was ich am Schluss gesagt habe. Wenn meine Tochter kommt und sagt, Papa, ich möchte übers Wochenende zu irgendeiner Freizeit und ich habe da kein gutes Gefühl, dann sage ich, nee, Kerstin, du bleibst dieses Wochenende hier. Dann kommt sie nach einem halben Tag und sagt, du, ich habe nachgefragt, die Deborah, die darf da auch mit. Dann denke ich, also wenn die Deborah mitgeht, die kenne ich, dann passiert kein Blödsinn. Und dann sage ich, okay, gut, wenn die Deborah dabei ist, dann darfst du gehen. Was gilt jetzt? Das, was ich am Schluss gesagt habe. Ich habe euch versprochen, es geht um erhörliches Gebet. Ich sage euch eine nächste Bibelstelle. Wir haben Wortgottesdienst, es kommen einige Bibelstellen. Ich kann es euch nicht ersparen, weil das Wort legt sich durch das Wort aus. Da heißt es, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Eine der Lieblingsbibelstellen der Charismatiker. Freue ich mich drüber. Dann heißt es weiter, denn wer da bittet, der empfängt und wer da sucht, der findet und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist etwa ein Mensch unter euch, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er ihn um einen Fisch bittet und um ein Brot bittet, oder ein anderer, der bittet und sagt, Vater, gib mir einen Fisch und er gibt ihm eine Schlange. Und dann sagt Jesus, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern schon gute Gaben gebt, wie viel mehr wird Gott, der Vater, euch Heiligen Geist geben, wenn ihr ihn darum bittet? Also wir müssen immer die ganze Bibelstelle lesen. Der Schwerpunkt dieses erhörlichen Gebetes liegt auf dem Heiligen Geist. Nächste Bibelstelle, Johannes Kapitel 14, ab Vers 13, da heißt es, und wahrlich, ich sage euch, wenn Jesus sowas sagt, dann sagt er, hört gut zu, jetzt kommt ein Stück wichtige Botschaft. Im Urtext heißt es, Amen, Amen, ich sage euch. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Das heißt, auch hier habe ich nicht die Vollmacht zu sagen, ich bete jetzt um einen Mercedes und um eine große Villa. Ich freue mich über jeden, der einen Mercedes und eine große Villa hat. Aber wenn ich darum bete, habe ich nicht die Gewissheit, hier heißt es, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Nee, sondern es heißt hier, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Also, das bedeutet, Ich bete gemäß der Schrift im Namen Jesu mit dem Ziel, dass der Vater verherrlicht wird. Dann habe ich 100% Gewissheit, dass das, was ich bete, geschieht und Gott erhört dieses Gebet. Wenn ich also weiß, dass ich gemäß dem Willen Gottes bitte und in Übereinstimmung bin mit seinem Wort, ihr Lieben, dann bete ich einmal und dann ist gut. Wenn dann nicht innerhalb von 3 Tagen, 3 Wochen oder 3 Monaten das geschieht, wofür ich gebetet habe, habe ich nicht den Eindruck, ich muss noch mal nachlegen, sondern ich habe gebetet, ich bin in Übereinstimmung mit seinem Wort und das Ding ist gut. Jetzt spricht aber die Bibel ja auch vom anhaltenden Gebet. Habe ich wieder eine Bibelstelle für euch? Da heißt es, die Bibelstelle von der Witwe, die zu diesem ungerechten Richter kommt und bollert und beschwert sich und sagt, schaffe mir Recht gegenüber meinen Bedrängern. Und am Schluss sagt der ungerechte Richter, jetzt gebe ich ihr, was ihr zusteht, damit ich Ruhe habe. Das ist ein Bild für dieses anhaltende Gebet. Da geht es um Gnade. Und da muss ich dranbleiben. Die Gertrud Rothacker sagt immer, da muss ich dranbleiben, bis ich durch bin. Ein anderes Beispiel. Der Nachbar, der nachts Besuch bekommt, klopft bei seinem anderen Nachbarn an die Tür und sagt, hey, steh auf, gib mir was zu essen, Brot brauche ich und ein bisschen was drauf, ich habe Besuch bekommen. Und der drin sagt, lass mich in Ruhe, ich liege bei meinen Kindern, ich stehe jetzt nicht auf und mache da Licht und rüster da rum. Und er hört nicht auf zu betteln und an die Tür zu schlagen. Und dann sagt Jesus, und letztendlich, auch obwohl der gar nicht wollte, steht er auf und gibt ihm, was er braucht. Das ist ein Bild für anhaltendes Beten, wenn ich keine klare Verheißung habe, sondern ich bete darum, dass die Gnade Gottes und seine Barmherzigkeit sich den Weg bahnt und dass die Dinge sich verändern. Ich gebe euch ein weiteres Beispiel für das, was eine eindeutige Verheißung ist. Es gibt hunderte von eindeutigen Verheißungen. Eine der wesentlichen steht in Römer Kapitel 10, also wiederum nicht alter Bund, auch nicht unbedingt die Evangelien zur Zeit Jesu. Das war ja eine Übergangszeit, ihr Lieben. In dieser Übergangszeit gab es noch keine wiedergeborenen Gläubigen. Jesus hat zu gläubigen Juden gesprochen, die keinen Heiligen Geist hatten. Das muss uns klar sein. Aber im Römer 10 sagt Paulus, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass, wenn du mit deinem Munde Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Warum lese ich das so ausführlich? Weil ich immer wieder Menschen begegne. Ihr wisst ja, dass ich auch viel bei den Altpietisten unterwegs bin und dort zu Predigtdiensten eingeteilt. Und bei den lieben Altpietisten, das sind so ganz treue, konservative, knochentrockene Schwarzwälder, mit denen ich zu tun habe. Da liegt eine 84-jährige Frau, die ihr Leben Gott gedient hat, auf dem Sterbebett und guckt mich an und sagt, Bruder Klaus, meinst du, es reicht? Wir sprechen da auch von der Heilsgewissheit. Und da bin ich entsetzt, weil ich denke, was hat sie denn über die Jahre hinweg gehört? Wenn du mit deinem Herzen glaubst und mit deinem Munde bekennst, dass Christus der Herr ist, dann bist du gerettet. Kannst du es sehen? Nein. Kannst du es fühlen? Da gibt es wieder welche, vielleicht auch hier im Raum, die sagen, ja, manchmal fühle ich es und manchmal fühle ich es nicht. Ich bin froh, dass ich auf das Fühlen nicht angewiesen bin, sondern dass ich es schriftlich habe. In meinem Beruf sagt man, nur das, was du schriftlich hast, kannst du getrost nach Hause tragen. Deswegen haben wahrscheinlich die allermeisten ihre Bibel zu Hause gelassen. Lasse ich jetzt mal außen vor. Also, ich will damit sagen, wenn du unsicher bist, dann geh nicht in die Seelsorge. Wenn du unsicher bist, lies im Wort, was das Wort sagt. Ich bin auch zutiefst überzeugt, wir können uns mehr als 50% aller Seelsorgegespräche sparen, wenn jeder für sich realisieren würde, was im Wort steht und dass er das glaubt, was Gott sagt, weil Gott immer das tut, was er sagt und das sagt, was er tut. Das ist eine Einheit. Bei uns Menschen, da höre ich mal was, ja, wenn das und das, dann komme ich, dann helfe ich dir und dann denke ich, ja, mal schauen, ob das funktioniert. Versteht ihr? Aber wenn Gott sagt, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet, dann ist das so. Also wenn wir eine solche klare Zusage im Wort haben, dann darf an unserer Errettung kein Zweifel bestehen. Und Zweifel an der Heilsgewissheit kann es nur geben, wenn ich das Wort Gottes nicht ernst nehme oder nicht kenne. Das sollte aber bei uns so nicht sein. Zweites Beispiel für eine eindeutige Verheißung. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Jakobus, Kapitel 1, würde ich gern, dass die Erika noch mal liest. Jakobus, Kapitel 1, Abvers 5.
Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde.
Vielen Dank. Also, wenn wir beten, Herr, gib mir Weisheit in dieser oder jener Angelegenheit. Und es steht in Jakobus Kapitel 1, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt, und sie wird ihm gegeben werden. Dann haben wir eine klare Verheißung und eine klare Zusage. Wenn du ein Wort hast, das dir Schwierigkeiten macht, dann bitte Gott darum, dass er dir Weisheit gibt. Und ich erlebe das häufig, dass ich dann auch nochmal so ein regelrechtes Rema-Wort bekomme. Ein Wort, das Gott in der Situation also mir zusagt. Es heißt nämlich dann weiter, Erika hat gerade gelesen, denn jener Mensch, der wankelmütig ist und wie in einer Meereswoge hin und her geworfen wird, der denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfange. Im Vers 8 heißt es, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Und da steht im Urtext ein Wort, das drückt eigentlich aus eine gespaltene Persönlichkeit. Ich mute euch das mal kurz zu. Im Urtext heißt es, die Psychos, die kommt von dies, heißt zwei. Psychos brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Und das ist diese gespaltene Persönlichkeit. Und wenn wir mal glauben und mal nicht glauben, mal unseren Gefühlen und mal dem Wort Gottes vertrauen, dann haben wir diese Unbeständigkeit, von der die Schrift sagt, dass so jemand nicht denke, dass er etwas empfange. Jetzt kommt natürlich ein kleiner Einschub. Weil Gott gnädig ist, geht er auch mit unseren Schwachheiten gut um. Und wenn ich immer auf das angewiesen gewesen wäre, was ich heute predige, hätte ich über die ersten 20, 30 Jahre meines Glaubenslebens nichts empfangen. Aber da war ich noch ein Kind. Und Kinder, die werden manchmal auch gefüttert. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Die müssen sich ihr Brot nicht verdienen. Lesen noch eine zweite Stelle, Jakobus Kapitel 4, Abvers 8. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Das ist das Heilungsprogramm, was uns die Bibel hier empfiehlt, wenn wir spüren, da fehlt es uns an Standkraft. Ja, ich komme noch mal auf die Frage zurück, ja, wie ist es dann mit der Heilung? Wir erleben das ja, die einen werden geheilt, andere empfangen Hilfe und Kraft, obwohl es keine völlige Wiederherstellung gibt und andere sterben. Der Manasse hat uns gerade gesagt, von Bruder Kunzendorf, ich kenne ihn persönlich, der ist im hohen Alter nach Hause gegangen mit einer ganz großen Freude. Ich kenne ihn also persönlich und kann das als Zeugnis sagen über seinem Leben. Er war ein Mann des Glaubens und er wird wirklich das sehen, was er geglaubt hat. Ich komme nochmal zurück zu der Frage, werden alle geheilt? Nein. Und wir wissen auch nicht genau, warum. Biblisch sind einige Ursachen belegt. Die Ursache des Unglaubens, die Ursache von Sünde kann hier eine Rolle spielen. Aber versteht ihr, dann ist es natürlich wichtig, dass wir jetzt keinen Umkehrschluss machen und sagen, wir haben für dich gebetet, der du krank bist. Und wenn du jetzt nicht geheilt wirst, dann hast du nicht richtig geglaubt oder dann hast du noch irgendeine Sünde oder aus meiner Sicht der größte Quatsch, da gibt es noch irgendwelche Sünden oder Flüche der Vorfahren. In meiner Schrift steht, dass Christus alle Flüche hinweggenommen hat. Und da kann ich mich draufstellen. Ich liebe eine Bibelstelle, die ich auch in der Praxis viel praktiziere, dass wir nach Jakobus 5 immer beten sollen für Kranke und sie salben mit Öl. Ich erzähle euch noch mal ganz kurz, ich muss auf die Uhr gucken. Ich war wegen einer Thrombose in der Klinik, einige kennen diese Geschichte, und sie haben mich mit Intensivmedizin behandelt, 14 Tage. Damals kam der August Grossmann als Ältester zu mir auf Intensiv. Er hat mich mit Öl gesalbt und er hat über mir gebetet. Und nach 14 Tagen habe ich gewusst, es wird alles gut. Und dann kommt der Arzt zu mir ans Bett und sagt, ach so, im Übrigen kam die Erika auch noch auf Intensiv, natürlich, klar, die hat mich jeden Tag besucht. Und dann kam sie, ich muss die Jacke ausziehen, und sagte, Klaus, Sie haben die Gebetskette aktiviert, die ganze Gemeinde betet. Und ich wusste, ein Ältester war bei mir, sie haben mich mit Öl gesalbt, die Gemeinde betet. Und dann wusste ich, es wird alles gut. Es wird alles gut. Dann kommt der Arzt von Intensiv nach 14 Tagen und sagt, Herr Reinhardt, es tut mir leid, aber leider ist bei Ihnen das schlechteste Ergebnis eingetreten, was es überhaupt gibt. Alle drei Beinvenen sind zu, der Thrombus ist verknorpelt, das wird auch nichts mehr. Und in dem Moment, wo er mir das sagte, habe ich gedacht, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass es bei mir das schlechteste Ergebnis gibt, was überhaupt denkbar ist. Dann hat er mir erklärt, ja, irgendwann wird das Bein absterben, weil wenn es nicht richtig durchblutet wird, gibt es Nekrosen und dann sterben erstmal die Nervenzellen ab und dann kommen solche schwarzen Stellen und irgendwann wird das Bein schwarz und dann muss man es amputieren. Dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, ja, ist in Ordnung, vielen Dank. Da guckt er mich ganz zornig an und sagt, haben Sie eigentlich kapiert, was ich Ihnen gesagt habe? Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, Herr Doktor, lieber mit einem Bein im Himmel als mit beiden Beinen in der Hölle. Wo Sie hinkommen, weiß ich nicht. Ich weiß aber, wo ich hinkomme. Und ob ich da mit einem Bein hinkomme oder mit beiden Beinen, das entscheiden nicht Sie. Da habe ich noch einen Oberarzt, der über dieser ganzen Sache wacht. Der hat den Kopf geschüttelt, der ist gegangen. Nach weiteren 3 Wochen hat mich dann auf Makuma umgestellt, bin ich nach Hause gekommen, das Bein war dicht, das Bein war zu, ich konnte nicht stehen, ich konnte nicht sitzen. Ich konnte nur hin und her laufen oder das Bein hochlegen. Morgens beim Zähneputzen bin ich vor dem Waschbecken hin und her gelaufen, weil immer dann, wenn ich meine Muskulatur bewegt habe, ging es einigermaßen. Wenn ich stehen musste, kamen die Schmerzen, wenn ich gesessen bin, kamen die Schmerzen. Das hat ungefähr 6 Wochen gedauert. Und dann bin ich an einem Sonntagmorgen aufgewacht und habe gesagt, Erika, wir gehen jetzt in die Gemeinde. Wir kamen in die Gemeinde, es war Abendmahl. Ich habe das Abendmahl genommen, in dem Glauben, der Herr hat geredet, der Herr wird handeln. Und Montagmorgens, ohne dass nochmal irgendjemand für mich gebetet hat, ohne dass irgendwas Besonderes passiert ist, ich habe nur, in Anführungszeichen nur, das Abendmahl genommen und montagmorgens stand ich auf und hatte keine Schmerzen mehr im Bein. Jetzt sagte Erika, ja, ich ging zu ihr und habe gesagt, du, bei mir ist alles okay. Ja, wie okay? Habe ich gesagt, keine Schmerzen mehr. Ja, und wie kann das sein? Habe ich gesagt, ich weiß es auch nicht. Ja, und was machst du jetzt? Habe ich gesagt, jetzt gehe ich ins Geschäft. Bin ich ins Geschäft, morgens um 9, 8:30, abends um 19 Uhr nach Hause. 10 Stunden. Gesessen, gestanden, bisschen gelaufen, alles gut. 4 Monate später kam ich in die Klinik zur Kontrollröntgenuntersuchung. Und dann sagte der Röntgenarzt zu mir, Herr Reinhardt, Sie haben Venen so gut wie meine. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich behaupten, Sie haben nie eine Thrombose gehabt. Dann habe ich zu ihm gesagt, wäre es nicht möglich, dass man jetzt einfach mal zugibt und sagt, das ist ein Wunder. Ich hätte es mal gern von einem Arzt schriftlich gehabt. Dann sagt er, nein, Wunder gibt es in der Medizin nicht. In der Medizin gibt es alles Mögliche. Sie sind halt relativ jung, ich war damals knapp über 40. Oder? Ja, doch, knapp über 40, schon länger her. Oder war ich knapp über 50, ich weiß es nicht mehr, ist ja jetzt auch egal. Und dann sagt er zu mir, in der Medizin gibt es alles. Später habe ich von einem Mediziner gelernt, wer als Arzt behauptet, sein Patient hätte ein Wunder erlebt, kann seine Approbation verlieren, weil die Medizin spricht von einem unerwarteten, günstigen Heilungsverlauf. Das ist die medizinische korrekte Bezeichnung. Ein unerwarteter, günstiger Heilungsverlauf. Davon haben wir mittlerweile so viel erlebt, ich kann es gar nicht mehr zählen. Ich könnte also einen Abend 2 Stunden lang die Wunder Gottes erzählen, die wir nur allein in unserer Familie erlebt haben. Also, ich komme zurück zu der Frage, was tun wir? Wir beten im Glauben, wir beten ohne Zweifel, wir beten gemäß Jakobus 5, wir salben die Kranken mit Öl und wir wissen, dass Gott immer handelt. Wie er das tut und in welcher Form, ich weiß es nicht. Und wir haben da auch keine Garantie. Aber es sitzen heute hier Leute in diesem Saal, wo die Ärzte keine 5 Cent mehr gegeben haben für ihr Leben. Ich will jetzt die Namen nicht nennen, aber ich kenne sie. Und zu einem bin ich nach Hause gefahren, kurz bevor er damals in die Klinik kam. Und dann habe ich gesagt, in meinem Wort steht, es wird keiner zu Schanden, der sein Vertrauen auf den Herrn setzt. Mehr hatte ich damals nicht an Zuversicht. Und der Herr hat Gnade gegeben. Vielleicht lesen wir noch drei kurze Bibelstellen. Erika, kommst du noch mal?
Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Andere Übersetzer sagen, der Herr wird sie aufrichten. Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes.
Das waren die Abschiedsworte Jesu. Zu wem hat er gesprochen? Immer wieder die Frage, wer, wem, wann, was, warum? Zu wem hat er gesprochen? Zu den Jüngern, zu den Aposteln. Jetzt kommen einige Spitzfindige und sagen mir, ja, also diese starken Wunder, das war nur zu den Zeiten der Apostel. Das ist vorbei, das gibt es nicht mehr. Meine Praxis sagt was anderes. Jetzt brauche ich natürlich einen schriftlichen Beleg dafür, weil Praxis ist das eine. Was sagt das Wort? Ich lese es euch nochmal. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die da glauben. Wer sind denn die, die da glauben? Gibt's hier welche? Okay, ich sehe welche. Ja? Und denen, die da glauben, folgen diese Zeichen. Lasst euch von niemand erzählen, dass es irgendwas ist, was mal früher bei den Aposteln gilt. Ich schätze Bibellehrer und ich habe einige gute mittlerweile kennengelernt, von denen ich viel profitiert habe. Aber an der Stelle hauen die links und rechts neben raus. Ich lasse mir es nicht nehmen. Und Jesus sagt das als Abschiedsrede, als Vermächtnis an die Apostel, aber er spricht explizit nicht, ihr werdet, sondern es sind die Zeichen derer, die da glauben. Also es gehört uns, wenn wir gläubig sind. Nächste Bibelstelle steht in 1. Korinther.
Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilungen, der Hilfeleistung, der Leitung, verschiedene Sprachen. Sind etwa alle Apostel? Sind etwa alle Propheten? Sind etwa alle Lehrer? Haben etwa alle Wunderkräfte? Haben alle Gnadengaben der Heilungen? Reden alle in Sprachen? Können alle auslegen?
Das heißt, neben dieser allgemeinen Verheißung für alle Gläubigen lesen wir im 1. Korinther 12, als es um die Gnadengaben geht, es gibt Männer und Frauen, die in einer besonderen Art und Weise eine Schwerpunktgabe haben. Und ich kenne Männer und Frauen, die eine besondere Gabe der Prophetie haben oder die eine besondere Gabe der Auslegung haben oder eine besondere Sprachengabe oder eine Gabe des Lehrens. Wenn ich nur an den Wolfgang Wangler erinnere, das ist ein typischer Lehrer für mich, der hat eine Gabe des Lehrens, wie ich sie selten irgendwo gefunden habe. Und wir haben zum Beispiel bei uns im Hauskreis den Heinz Bürgle, der sitzt heute mal ganz hinten, der hat eine besondere Gabe im Heilungsdienst. Und er weiß es auch. Ich habe es ihm mehrfach gesagt und wir haben auch schon vieles miteinander erlebt. Und ich habe mich so gefragt, warum hat er eine stärkere Heilungsgabe wie ich? Ich sage euch die Antwort. Weil er jedes Mal, wenn er für Kranke betet, mit einem solchen Glauben betet, wie ich ihn selten bei irgendjemand gefunden habe. Das ist ein Geschenk von Gott, das hat er nicht selber erarbeitet, aber er hat es. Und wenn ich jetzt eine besondere Herausforderung habe, im Dienst für Kranke habe ich schon etliche Male ihn gefragt, können wir miteinander dort und dorthin fahren, weil ich von Gott den Eindruck habe, wir sollen für diesen Bruder oder für diese Schwester beten. Und er hat noch nicht ein einziges Mal Nein gesagt. Und wir machen das gerne miteinander. Und Gott hat da eine Vollmacht drauf gelegt. Und warum hat er nicht meine Gabe und warum habe ich nicht seine Gabe? Damit sich niemand erhebt. Ich brauche ihn, er braucht mich. Und es ist gut so. Also wir profitieren voneinander. An der Stelle noch ein kurzer Einschub. Da heißt es immer, dass wir mit unserer Erkenntnis immer Stückwerk haben. Das heißt, nicht alles ist bruchstückhaft, sondern ein Teil der Erkenntnis hat der Manasse und ein Teil hat die Rahel. Gell, Rahel ist richtig. Und ein Teil hat der Heinz und ein Teil hat der Alfred und ein Teil hat der Andreas. Versteht ihr? Also keiner hat alles, sondern wir haben Teile. Und wenn wir beieinander sind, dann geht richtig die Post ab, weil wir uns gegenseitig ermutigen und uns ergänzen und uns zusagen, was sagt das Wort. Noch eine letzte Bibelstelle.
Leidet jemand unter euch, er bete. Ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. Ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen. Und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet.
Ja, ich habe noch mal nachgeforscht. Ich habe eine tolle Bibel zu Hause, die den griechischen Urtext direkt und analog übersetzt. Es gibt zwei Worte, für wenn es um Heilung geht. Das eine, das heißt sozo, das ist eigentlich besser übersetzt mit wiederherstellen. Und das, schwierig auszusprechen, jaomai bedeutet immer heilen und kurieren. Jaomai war der damalige Fachbegriff für die Ärzte im Griechischen. Und im Jakobus 5 steht eben nicht das Wort sozo, sondern das Wort jaomai. Und es gibt es im Neuen Testament nur zweimal. Und einmal in dieser bekannten Stelle Jakobus Kapitel 5 ab Vers 13, wo es dann in Vers 15 um dieses jaomai, nämlich das Heilen und Kurieren geht. Also, unser Gott will immer unsere Wiederherstellung, immer unsere Aufrichtung, immer, dass es uns gut geht. Und wir haben dennoch die Bescheidenheit zu sagen, nicht wir sind die, die heilen, sondern er ist derjenige, der die Autorität hat. Und ich habe so häufig in meiner Familie Heilungen erlebt, und es war immer ein Akt, wo ich gedacht habe, wie gnädig und barmherzig ist unser Gott. Und wenn wir wissen oder wenn ihr wissen wollt, ja, wie gnädig und wie barmherzig ist er denn, kann ich euch nur eine Empfehlung geben. Geht zurück zur Quelle. Ich sage euch noch ein kurzes Bild. Ich habe vorhin ihr erzählt, ich habe eigentlich zwei Overhead-Folien vorbereitet, weil ich gedacht habe, hier wird noch mit dem Beamer, mit dem, wie heißt das Ding? Overhead-Projektor gearbeitet. Aber das Bild habt ihr gleich. Stellt euch vor, ich bin auf einer Bergtour und meine Wasserflasche ist leer und die von meinem Freund ist auch leer. Und dann kommt ein wunderbarer Gebirgsbach und wir füllen unsere Flaschen und wir stillen unseren Durst und nehmen uns den Vorrat mit. Und als wir immer an diesem Wasser entlang weiter nach oben gehen, stellen wir fest, da oben ist eine Kuhweide. nicht ganz so günstig. Ja? Also, wenn ihr die Welle, wenn ihr die Wahl habt zwischen irgendeinem Bach, der da plätschert, und einem Brunnen, den ihr unterwegs findet, dann geht ihr doch lieber zum Brunnen, ihr geht lieber zur Quelle, dann habt ihr reines Wasser, als wenn das durch alle möglichen Dinge schon durchgeflossen ist. Und ich glaube, dass das im Wort Gottes auch eine gute Tradition ist, dass wir wirklich ins Wort gehen und im Alten und im Neuen Bund forschen, wie barmherzig und wie gnädig ist unser Gott, dann können wir auch ganz anders miteinander umgehen und wir können auch anders füreinander beten. So viel.